Gregor Gut. In der Normandie war es immer schön. In der Normandie war es immer schön, auch wenn es regnete. Und wenn die Sonne schien, war es noch schöner. Wir teilten wieder ein Zimmer im Hotel Vent d'Ouest in Fécamp, gleich hinter dem Bahnhof, wo wir gegen Mittag angekommen waren. Der Westwind brachte Paulas lange Haare ordentlich durcheinander, während wir einem schmalen Fußweg folgten, hoch über dem Meer, die Steilküste entlang, rechts der felsige Abgrund, 100 Meter tief, links ein Kuhzaun, der unter Spannung stand. Grüne Wiesen, keine Kühe. Arthur und mir konnte der Wind weniger anhaben. Arthur hatte immer kurzes Haar, ich trug es gerade kurz, bald war Sommer. Wir gingen zu einem moosbedeckten Bunker, die Alabasterküste war voll davon, kletterten auf das Flachdach und beobachteten eine Möwe, die vom Atlantik kommend auf uns zuflog. Paula verteilte Sonnencreme. Bei diesem Wind neige man zu Leichtsinn. Der Möwe in der Luft schien der Wind gleichgültig zu sein. Arthur hustete. Paula schlug ihm auf den Rücken. Die Möwe drehte ab. Arthur bat Paula, ihm nicht dauernd auf den Rücken zu schlagen. Das habe sie im Zug auch schon gemacht. Das bringe nichts. »Ich werde diese scheiß Erkältung nicht los«, sagte Arthur. »Das geht jetzt schon länger so«, sagte ich. »Chronische Bronchitis«, sagte Paula lachend. Arthur lachte nicht, versprach aber, bald zum Arzt zu gehen. Wir wanderten weiter und suchten uns einen Felsvorsprung, auf dem wir ausruhen konnten. Arthur packte die rote Decke aus. Paula holte die Wasserflasche hervor und meinte, dass wir mitsamt der Erde, auf der wir saßen, in den Atlantik stürzen könnten. Gelbe Schilder hatten uns gewarnt. Ich nahm einen Schluck, legte mich auf den Bauch und kroch vor bis zum Abgrund. Tief unter mir, zwischen den Felsen, war ein kleiner Strand zu sehen, den man zu Fuß nicht erreichen konnte. Die steilen Felsen ragten weit ins Wasser und versperrten den Landweg zur Bucht. Die starke Brandung machte einem auch keine Lust, dorthin zu schwimmen. Ich kroch zurück. Paula blätterte in ihrer Zeitung. Arthur lag auf dem Rücken, ein kleines Handtuch verdeckte sein Gesicht. Er atmete ruhig. Die Meerluft tat uns gut. Wir aßen im benachbarten Yport zu Abend. Muschelplatte, Pommes frites, Salat. Paula war begeistert von der prallen Wirtin, die uns augenzwinkernd mit Weißwein versorgte. Arthur und ich beobachteten die langhaarigen Landjungs am Tresen, die um ein kurzhaariges Landmädchen buhlten. Paulas Zigarettenpackung, Gauloise Bleu, passte farblich zur karierten Plastiktischdecke, an der ich gelegentlich mit dem Unterarm kleben blieb. Arthur und Paula schwitzten auch, bis die Wirtin unaufgefordert die Fenster öffnete und kühle Meerluft ins Lokal ließ. Arthur sagte, er freue sich über unsere gemeinsamen Tage in der Normandie. Paula freute sich auch. Um meiner Freude Ausdruck zu verleihen, versuchte ich mich in einem Trinkspruch, der dann ein wenig kitschig geriet. Arthur und Paula lachten. Wir stießen an. Ich lachte auch. »Liberté toujours«, rief Arthur mit gekünsteltem Akzent, griff nach Paulas Zigaretten, spitzte künstlich die Lippen, steckte eine Zigarette dazwischen, nahm das Feuerzeug, spreizte beim Anzünden den kleinen Finger ab und hustete nach dem ersten Zug so heftig, dass ich die Zigarette zu Ende rauchen durfte, was ich gerne tat. Nach dem Essen wollten wir noch einen Calvados trinken, immerhin waren wir in der Normandie. Paula ließ es sich nicht nehmen, zur Wirtin an den Tresen zu gehen und zu bestellen. Calvados für alle. Wir waren die Letzten im Lokal. Die Wirtin stellte 4 Schnapsgläser in einer Reihe auf und füllte eines nach dem anderen mit Calvados, ohne Absetzen. Das letzte Glas gehörte ihr. Paula setzte ein breites Lächeln auf und verwickelte die Wirtin in ein Gespräch. Ich sah Arthur an. Arthur sah mich an. Ich tastete nach der Zigarettenschachtel. Arthur griff nach dem Feuerzeug. Ich nahm eine Zigarette heraus. Arthur gab mir Feuer. Er sagte nichts. Ich sagte nichts. Lautes Gelächter am Tresen. Paula und die Wirtin hatten alle 4 Gläser leer gesoffen. 3 wurden umgehend wieder aufgefüllt. Beschwingt brachte Paula sie zu uns an den Tisch. »Eau de vie, meine Herren, eau de vie«, sagte Paula. »Lebenswasser«, sagte ich. »Lebenswasser«, wiederholte Arthur und nahm einen Schluck. Wir standen vor dem Gasthaus in Yport. Die Wirtin versperrte von innen die Tür. Paula zog ihren Pulli an. Es war spät geworden. weit nach Mitternacht. »Strand?« fragte Arthur. »Mir egal«, sagte Paula. »Sicher nicht«, sagte ich. Im Vorjahr waren Arthur und ich über den Strand zurück nach Fécamp gegangen. Paula war an dem Tag im Hotel zurückgeblieben. Der Strand, von Sand war keine Rede, führte dicht an den hohen Kreidefelsen entlang, man musste über sperrige Steinbrocken klettern, der grobe Kies tat weh unter den Sportschuhen, man trat auch ständig auf angespülte Puppen und tote Möwen. Arthur machte so etwas Spaß. Wir gingen dann auf einer einsamen Feldstraße zurück. Kein Mond, keine Sterne, keine Taschenlampe. Auf den schwarzen Feldern links und rechts vom Weg, den wir uns durch die Nacht bahnten, standen vereinzelt Kuhschatten herum. Es roch nach Meer. In der Dunkelheit konnten wir nur vermuten, wie weit wir von der Stelle entfernt waren, an der die Felder plötzlich abbrachen und sich die Steilküste auftat. Wir begannen einander Gruselgeschichten und Schauermärchen zu erzählen. Nachtwanderung. Im Grunde erzählte Arthur, Paula und ich hörten zu. Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Leider war da auch ein tiefes Wasser, das die zwei Königskinder voneinander trennte. Eines Tages bat das Königsmädchen den Königsjungen, schwimmen zu lernen. Dann könne er in der Nacht das tiefe Wasser überqueren und sein Königsmädchen heimlich besuchen. Der Königsjunge war ein wenig ängstlich. Das Königsmädchen versprach, zwei Kerzen anzuzünden, die dem Königsjungen in finsterer Nacht leuchten und ihn vor dem Ertrinken bewahren sollten. Zur Belohnung dürfe er sein Königsmädchen dann auch lieb haben, also richtig lieb. Der Königsjunge lernte sofort schwimmen. Arthur hatte mir diese Geschichte schon einmal erzählt, am Donaustrand. Beim Nachtschwimmen in der kalten Donau hatten Arthur und ich für einen Augenblick die Orientierung verloren, man sah ja nichts in der Dunkelheit. Wir drangen zu weit in die Flussmitte vor, wo wir von einer starken Strömung erfasst wurden. Mit Mühe und Not kämpften wir uns frei und gelangten ans Ufer. Dort war Arthur das Lied von den zwei Königskindern in den Sinn gekommen. 2 Kilometer bis Fécamp. Wir überquerten eine kleine Kreuzung. Dann war da auch noch eine falsche Nonne, die tat, als wenn sie schlief, während die zwei Königskinder flüsternd ihren Plan schmiedeten. Lüstern belauschte die falsche Nonne das Gespräch der zwei Königskinder und hatte Mühe, ihre Erregung unter dem Habit zu verbergen. Hinter uns, in der Ferne, tauchten 2 leuchtende Punkte auf, die allmählich auf uns zusteuerten. Autoscheinwerfer. Paula wunderte sich, dass zu so später Stunde überhaupt noch jemand unterwegs war. Jedenfalls schwamm der Königsjunge aufgeregt los. Das Auto kam näher und näher, bald würde uns das Scheinwerferlicht erfassen. Wir blieben stehen. Auf der Kreuzung bog das Auto rechts ab und entfernte sich ebenso langsam, wie es gekommen war. Wir gingen weiter. Doch das Fahrzeug machte Halt, schob zurück zur Kreuzung und fuhr erneut auf uns zu. »Das ist kein Polizeiauto«, sagte ich. »Jetzt bitte kein Ede Zimmermann«, sagte Arthur. »Kein wer?«, fragte Paula. Wir stellten uns brav am Straßenrand auf, Stirnreihe, um dem Auto Platz zu machen. Im blendenden Gegenlicht der Scheinwerfer war nicht zu erkennen, wer in dem Auto saß, das an uns vorbeifahren sollte, langsam abbremste und schließlich auf gleicher Höhe stehen blieb. Geräusch eines laufenden Motors. Im Inneren des Fahrzeugs, auf dem Beifahrersitz, bewegte sich ein Männerschatten und leuchtete Paula mit einer Taschenlampe durch das Seitenfenster ins Gesicht, dann Arthur, dann mir. Eduard Zimmermann, dachte ich. Oder Peter Niedetzky. Ein Gang wurde eingelegt, das Auto setzte sich in Bewegung und fuhr davon. Wir starrten wie unter Hypnose auf 2 rote Rücklichter, die bald in der Dunkelheit verloschen. Im Hotelzimmer sprachen wir noch lange über den Vorfall, entwickelten Erklärungshypothesen und Verschwörungstheorien. Arthur hustete stark. Paula wollte noch Haare waschen und föhnen. Ich schlief trotzdem bald ein und träumte ganz gut. Von Marienkäfern auf Kuhweiden, bis Arthur mich wachrüttelte und sagte, er habe Blut gespuckt. Arthur lag nackt im Krankenbett, die Pyjamahose in Form eines Knäuels am Fußende, das Oberteil zusammengelegt, auf einem ans Bett gerückten Besucherstuhl. Arthur strampelte alles, was man ihm an Kleidung zumuten wollte, wieder ab. Er konnte es nicht ertragen, Wäsche auf der Haut zu spüren. Vielleicht war ihm seine Haut schon zu viel. Arthurs Körper war ausgezehrt, dürr, die vielen Bestrahlungen und Infusionen hatten ihm zugesetzt. Er lächelte verlegen. Arthurs Schwester stand neben mir, und Arthur spielte die ganze Zeit an seinem Schwanz herum. Er umklammerte ihn fest mit seinen knochigen Fingern, so gut es ging, und zog daran, zog ihn in die Länge. Vielleicht wollte er ihn ausreißen. Dann verließ Arthur die Kraft. Sein Schwanz flutschte ihm aus der Hand und schnalzte zurück wie ein gespanntes Gummiband, das man jemandem ins Auge schießen will, aber am falschen Ende loslässt. Arthur gab unzufriedene Geräusche von sich. Er drehte langsam den Kopf, seine Augen lagen tief in ihren Höhlen. Ich sah Arthur an, Arthur sah mich an. Es war wie früher, vielleicht auch nicht. Er wollte etwas sagen, brachte kein Wort hervor, sein Mund war ausgetrocknet, spröde, ein Plastikschlauch hing aus der Nase. »Vatikan«, sagte er dann mit Mühe. »Vatikan«, fragte ich. »Morphium«, sagte Arthurs Schwester. Sie lachte. Vielleicht weinte sie auch. Arthur hatte ihr erzählt, er sei im Vatikan bei einem Festbankett, lauter Purpurträger und so, und der Papst kenne sein eigenes Sternzeichen nicht, wo doch alle wüssten, dass der Papst ein Fisch sei. In Arthurs eingefallenem Gesicht war ein Lächeln zu erkennen. Vielleicht bildete ich es mir ein. Im Besucherzimmer vor dem Kaffeeautomaten fragte mich Arthurs Schwester nach Paula, wie es ihr gehe. In seinen letzten klaren Momenten, bevor die Morphiumdosis erhöht wurde, habe Arthur oft von Paula und mir gesprochen, von unseren Reisen in die Normandie. Ich rief Paula später an, erreichte sie aber nicht. Ich wollte ihr sagen, dass die falsche Nonne die Kerzen ausgelöscht hat. Einfach so. Die verfickte Schlampe.